Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass bei Frauen die Scham eher nach innen geht, gegen sich gerichtet wird, während Männer sie nach außen tragen oder sie vermeiden.
Die Scham muss die Seite wechseln. Das war ein Satz, der 2025 geprägt hat. Eine mutige Frau, Gisèle Pelicot, sagte ihm und meinte, Männer müssen zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie Frauen antun. Was Scham und ihre Befreiung davon mit uns Frauen machen können, darum geht es heute bei mir. Ich bin Annette und ihr hört Wissen, was dir gut tut, den Podcast von Bunte Gesundheit. Ich freue mich, eine andere mutige Frau zu Gast zu haben, die ihr neues Buch ganz dem Thema weibliche Scham gewidmet hat, Bestsellerautorin Miriam Stein. Miriam kennt man für ihre Bücher Die gereizte Frau und Weise Frauen. Sie wurde 1977 in Seoul in Südkorea geboren und wuchs als Adoptivkind in einer deutschen Familie auf. Das erwähne ich, weil es Teil ihrer persönlichen Schamgeschichte ist, auf die wir noch kommen. Ihr Buch Die unverschämte Frau – Vom Ende falscher Scham ist absolut faszinierend und hat mich total gepackt. Toll also, dass du heute da bist, Miriam.
Vielen Dank für die Einladung.
Miriam, du schreibst, es gibt viele Schamerzählungen, die das Leben von Frauen verdüstern. Welche sind das? Wofür schämen wir uns? Welche Bereiche gibt es typischerweise?
Das Interessante an der Scham ist ja, dass sie absolut menschlich ist. Alle Geschlechter, auch Männer, schämen sich aber, und das habe ich herausgefunden, die Art und Weise, wie Mann oder Frau sich schämt, ist komplett geschlechtsspezifisch. Frauen schämen sich eher für ihren Körper, für ihre Mutterschaft, also für die Dinge, die sie an sich als Frau nicht ausreichend empfinden. Männer schämen sich eher für Schwäche, für wenig Geld und Verweiblichung, lustigerweise. Ein großes männliches Schamthema. Aber was mich fasziniert hat, war, dass nur das weibliche Geschlechtsorgan, die Vulva, synonym mit dem Wort Scham steht. Da gibt es eine schöne Geschichte drüber von Sigmund Freud, dem großen Vater der Psychoanalyse, der nämlich in einer Vorlesung sagte, die Scham sei eine, Zitat, exquisite weibliche Angelegenheit. Und das fand ich interessant. Und ich finde auch interessant, dass die Vulva mit der Scham gleichgesetzt wird und dass es immer noch so ist. Bei Männern spricht man durchaus auch von Schambehaarung oder Schamhaaren. Aber dass der Penis mit dem Wort Scham gleichgesetzt würde, ist doch tatsächlich schwer vorstellbar. Bei Frauen wird es immer noch relativ selbstverständlich benutzt. Die Scham hier, die Scham da, Schamlippen, Schamhaare etc. Und das, finde ich, steht ziemlich symbolisch für das, was Frauen mit der Scham erleben, nämlich dass es sie in ihrem Innersten selbst trifft, ja, an ihrer sprichwörtlichen Weiblichkeit.
Stimmt, wir haben hier auch schon in dem Podcast öfter über Scham, Vagina, Vulva gesprochen. Das waren meistens Gynäkologinnen, die auch sagten, jahrhundertelang falsch benannt. Bei uns geht's jetzt um eine andere Ebene. Was ist bei dieser männlichen Scham denn anders? Vergessen sie eher Erlebnisse, die schamhaft sind? Du hast in deinem Buch ja einige davon aufgeschrieben, persönliche. Und erleben sie die Momente ganz anders oder verarbeiten sie sie anders? Hast du da eine Antwort drauf?
Männer erleben sehr viel Scham, die vergessen sie auch nicht. Bei allen Menschen wird die ziemlich deutlich und lange abgespeichert. Leider, das ist ja ein Grund, warum die Scham so unangenehm ist. Männer gehen mitunter anders damit um. Und es ist ganz interessant, wenn man das historisch schon ein bisschen betrachtet, weil bei Männern hing das Gegenteil zur Scham, die Würde, nämlich davon ab, wie viel Reichtum sie haben, ob sie stark sind, ob sie ihre Gefühle unter Kontrolle haben. Und bei Frauen hing die Würde nur von einer einzigen Sache ab. Das war nämlich ihre Keuschheit. Da sind wir wieder bei der Vulva und der Vagina und der Scham untenrum, wie man ja so schön sagt. Und
verschämt.
Deswegen ist diese ganze Schamkiste tatsächlich ein bisschen geschlechtsspezifisch anders anzusehen. Es ist so, dass Männer nicht immer, es gibt natürlich immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, anders mit der Scham umgehen. Und zwar ist es so, dass die Scham so unangenehm ist für das Gehirn, aber auch für den ganzen Organismus, dass sie überdeckt wird von anderen Emotionen. Und bei Männern wird Scham ganz häufig in Form von Aggressionen tatsächlich verarbeitet. Das heißt, würde ich einen Mann beschämen, würde ich sagen, haha, dein Penis ist schamhaft, dann würde der vielleicht einfach damit antworten, du blöde Ziege. Bei Frauen wäre die Reaktion eher, dass sie sich so zumindest im inneren Monolog fragen, ist das vielleicht so? Ja, ist das vielleicht peinlich? Sieht meine Vulva vielleicht blöd aus? Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass bei Frauen die Scham tatsächlich eher nach innen geht, gegen sich gerichtet wird, während Männer sie nach außen tragen oder sie vermeiden, zum Beispiel mit Alkohol.
Ja. Wie kamst du überhaupt auf das Thema Scham?
Das Thema Scham kam eigentlich auf mehreren Ebenen zu mir. Zum einen habe ich das Buch Die gereizte Frau im Jahr 2022 veröffentlicht. Da ging es um meine eigenen Wechseljahre. Ich war damals noch gar nicht so alt, so Mitte 40. Und ich wusste eigentlich gar nichts über die Wechseljahre. Und ich wusste auch nicht, dass es normal ist, dass man die mit Mitte 40 bekommt oder mit Anfang 40 mitunter schon. Und fand das irgendwie schamhaft, als das passierte. Und fragte mich, bevor das Buch rauskam, ob das wohl peinlich ist, dass ich eigentlich als Kulturjournalistin jetzt ein Buch über die Wechseljahre geschrieben habe. Und dann wurde das Buch überraschend ein großer Erfolg, worüber ich mich freute. Und daraufhin war ich oder bin jetzt seit 4 Jahren mit dem Thema Wechseljahre in ganz Deutschland unterwegs. Ich war vor allem viel im ländlichen Raum unterwegs und habe halt versucht aufzuklären, weil eben so viele Frauen erstaunlicherweise immer noch nicht wirklich wissen, wie sich die Wechseljahre auswirken, was die Wechseljahre eigentlich sind. Und dabei ist mir ganz häufig aufgefallen, dass das ein Schamthema ist, dass die Frauen sich schämen. Sie schämen sich dafür, in den Wechseljahren zu sein. Sie schämen sich aber auch dafür, dass sie zugenommen haben, dass sie schwitzen, dass ihnen die Haare irgendwie an seltsamen Stellen im Gesicht wachsen. Das sind alles Themen, die ihnen wahnsinnig peinlich sind. Und ich erkenne diese Scham mittlerweile total gut im Gesicht. So Sachen wie Inkontinenz gehören zu den Wechseljahren. Meine Güte, was die sich schämen. Ja. Und da habe ich gedacht, warum hält uns diese Scham eigentlich so gefangen? Ja. Und dann gibt es ja so ganz andere Formen der Scham, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, wie jetzt vielleicht die Wechseljahre. Das versteht man ja noch halbwegs. Aber zum Beispiel in Meetings. Ich meine, wir sind beide Journalistinnen. Wir sitzen manchmal in großen Konferenzen, auch mit männlichen Kollegen. Und es gibt immer noch, zumindest bei mir, diesen kurzen Moment, wo ich mich frage, ob ich jetzt wirklich was sagen darf, ob ich wirklich Kontra geben darf, ob ich so laut sein darf, früher als ich noch Alkohol getrunken habe, ob ich laut werden darf, ja, ob ich meine Emotionen zeigen darf, ob ich Platz einnehmen kann. Das sind so Themen, die, glaube ich, sehr frauenspezifisch sind und die ich eben auch an mir beobachtet habe. Und es hat, ehrlich gesagt, Annette, total lange gedauert, bis ich das als Scham für mich identifiziert hatte. Weil ich dachte immer, das ist vielleicht Angst oder es ist Unsicherheit oder es ist dies oder es ist das, schlechte Tagesform. Der doofe Kollege ist schuld, 1000 Gründe. Aber letztendlich habe ich festgestellt, dass es eine ganz tief sitzende Scham ist, dass ich mich schäme, zu laut zu sein, zu fordernd zu sein, mich zu sehr in den Vordergrund zu drängen, anderen Leuten das Licht wegzunehmen, Fehler zu machen, all diese Dinge. Und die Wurzel zu all dem war die Scham. Und das hat mir lustigerweise wirklich der Umgang mit den Wechseljahren beigebracht, dass das auf die Scham zurückgeht. Und auch, dass ich ebenso wie mit den Wechseljahren auch mit der Scham wirklich nicht alleine bin.
Ja, total. Alles, was du sagst, kenne ich zu gut. Und wie offen du damit umgehst, ist echt toll. Also auch die Berichte im Buch über Kindheit, Jugend und Frausein, Wechseljahre, das ja trifft es echt bis ins Mark. Und gerade fällt mir auf, du sprichst von der Scham als ja was Universellem bei Frauen. Du bist aus einer Gesellschaft, in der du ja gar nicht aufgewachsen bist, in Asien, wo man vielleicht noch erwarten könnte, dass manche Dinge noch schambehafteter sind. Aber offenbar aufgewachsen in einer deutschen Familie ist das gar nicht anders. Das finde ich interessant.
Ich glaube, dass natürlich Scham in allen Kulturen eine große Rolle spielt, einfach weil es eine so universelle menschliche Emotion ist. Es ist auch eine soziale Emotion. Zum einen empfinden du und ich die Scham für all diese Dinge, über die wir gerade sprachen, aber zum anderen empfinden wir Scham auch als Gemeinschaft. Es gibt im Deutschen ja ein wunderbares Wort, das es tatsächlich, glaube ich, in der Form nur in unserer Sprache gibt. Das ist das Wort Fremdschämen. Wenn irgendjemand irgendwas macht, was ich als unangenehm empfinde, dann schäme ich mich für die Person, aber auf die gleiche, wirklich auch körperlich eindrucksvolle Art und Weise, ja, wie wenn ich mich wirklich schäme. Also auch bestimmte Sachen im Fernsehen. Es gibt ja tatsächlich ganze Comedy-Serien, die nur auf Scham ausgelegt sind. Nur darauf, dass man die ganze Zeit fühlt. Und das ist ja, das hat ja alles einen Sinn. Wir sind ja als sowohl eigenständige Wesen als auch als Gesellschaft faszinierende Maschinen. Das meiste, was wir erleben, hat einen evolutionsbiologischen Sinn. Und bei der Scham geht es wirklich um die Gemeinschaft. Und das ist ja das, was mich daran so fasziniert hat. Weil, und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen in Buchform, da dachte ich, die Scham muss weg. Unshame. Ja, weg mit der Scham. Horror, Horror, Horror. Und dann habe ich, wie gesagt, mich mit der Scham als Thema, warum schämen wir uns eigentlich, beschäftigt und stellte fest, nee, so ganz richtig ist es nicht, weil wir brauchen die Scham. Und zwar geht es in der Scham ja darum, dass wir uns schämen, das hat die Natur so eingerichtet, wenn wir aus der Gemeinschaft ausscheren. Und das hat ja den einfachen Grund, dass in Zeiten der Horden und Sippen, da war es halt für einen einzelnen Menschen eigentlich nicht möglich zu überleben. Wurde man von der Sippe ausgeschlossen oder hat sich von der Sippe getrennt, conscious uncoupled, die Sippe, keine Lust mehr, dann wäre die Chance ziemlich hoch gewesen, dass du nicht überlebt hättest, weil es gab Wollnashörner und Säbelzahntiger und Hitze und Kälte und was noch alles. Deswegen brauchte man die Sippe, um zu überleben. Das heißt, die Natur hat uns die Scham gegeben, dass man gemerkt hat, wenn ich ausschere, dann schäme ich mich. Das heißt, die Grunddefinition der Scham ist, irgendwas an mir ist falsch, weil ich nicht dazugehöre. Es ist super unangenehm.
Ja, und das meinst du mit, das schreibst du ja auch, die Scham hat gesellschaftliche Bedeutung. Und du sagst aber gleichzeitig, heute leben wir im Post-Shame-Zeitalter. Ja, man kennt das so selber, irgendwie die Leute ticken viel schneller aus, leisten sich Sachen, die früher noch peinlich gewesen wären. Was hast du da diagnostiziert bei Post-Shame?
Weißt du, was ich so interessant fand, war gerade jetzt im mittleren Leben, dass ich so morgens in den Spiegel gucke und mein Gesicht betrachte und denke, boah, wie siehst du denn aus? Oder ich ziehe eine Lieblingsjeans an und denke mir, meine Güte, ist die eng geworden. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die Kontakte zu verurteilten Sexualstraftätern weiterführen, die wahnsinnig viel Geld veruntreuen, die Regeln brechen und sich überhaupt gar nicht dafür schämen. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es denn bitte angehen? Wie kann es bitte angehen, dass da draußen Menschen, und das sind dann häufig Männer, rumlaufen und jede erdenkliche Regel brechen und ich stehe hier vor dem Spiegel und schäme mich für meinen Menobauch. Wie kann das sein? Und das fand ich so verrückt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt, weil normalerweise gibt es ja so eine Art, wie sagt man das, moralische Verantwortung. Bestimmte Dinge machte man einfach nicht, wie du richtig sagtest. Zum Beispiel, dass man Gesetze, die man anderen aufdrückt oder anderen empfiehlt, selber nicht einhält. Das hätte man früher nicht gemacht. Und mittlerweile scheint das relativ normal zu sein. Wenn man beispielsweise, wir kommen ja gerade aus der Fußball-WM und ich lebe in einer sehr fußballverrückten Familie. Früher hätte man einfach vielleicht immer gesagt, die andere Mannschaft war besser. Ja, heute gibt's ganz viele Sachen. Der Schiedsrichter ist es schuld, der Rasen ist es schuld. Ja, aber dass man selber sagt, ja, wir haben verloren, wir waren nicht so gut, die anderen waren besser. Das scheint irgendwie nicht mehr da zu sein. Das heißt, die Scham, die dafür sorgt, dass man sich benimmt, die ist irgendwie in Frage. Anstandsscham ist irgendwie eigentlich was total Gutes. Man geht irgendwo hin, man nimmt seinen Müll mit, man steht von seinem Platz in der U-Bahn auf, wenn jemand reinkommt, der bedürftiger ist. Das sind ja alles so kleine Dinge, die die Gesellschaft irgendwie lebbar und machen und das Miteinander prägen. Und das ist was manchmal einfach nicht mehr funktioniert. Ich fahre sehr viel Zug, weil ich ja so viel in Deutschland unterwegs bin, um das schambehaftete Thema Wechseljahre zu besprechen. Und das ist halt ganz oft so, dass in krachvollen Zügen sitzt und die Menschen in Zweiersitzen sitzen und ihre Rucksäcke auf den Nebensitz packen und wirklich nur unter größtem Protest diese Tasche entfernen, damit sich da jemand anders hinsetzen kann. Ich würde mal behaupten, in einigen Jahren hätte man sich vielleicht dafür geschämt, dass man der Person keinen Platz macht. Und es ist völlig weg. Und ich frage mich manchmal, wie das sein kann, weil man ist ja in vermutlich 50% der Fällen die Person, die den Platz sucht.
Stimmt, ja. Aber wohin führt das dann, wenn es immer so weitergeht?
Na, es gibt ein sehr interessantes Gedicht aus der Antike, das heißt Arbeit und Tage, heißt es Tage und Arbeit. Ich muss es tatsächlich mal fast nachgucken. Und zwar geht es darin um das sogenannte eiserne Zeitalter. Und das ist ganz interessant. Der Dichter Hesiod schreibt darüber, das sei seine eigene Zeit, die vollkommen moralfrei sei und von Kriegen und von Korruption durchzogen. Und er begründet es damit, dass die Rechenschaft und die Scham die letzten Göttinnen waren, Nemesis und Eidos. Eidos ist die griechische Göttin der Scham, die Erde verlassen haben. Es waren die letzten Göttinnen, die zum Olymp zurückgekehrt ist. Und nachdem die Scham die Erde verlassen hat, ist die Erde im Chaos versunken. Und da muss ich sehr, sehr oft dran denken. Ich habe meiner eigenen persönlichen Scham dann auch so heimlich den Namen Eidos gegeben.
Ja.
Weil ich dachte, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe mir dann so eine archaische griechische Göttin vorgestellt, so eine strenge Person. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, warum das so sein kann, aber einer ist bestimmt der, und da kann ich wirklich ganz mich schön an die eigene Nase packen, dass früher hätte man, also als ich ein Kind war, da saßen wir alle vorm Fernseher und haben zusammen Wetten, das und so geschaut. Und mittlerweile ist es so, dass mein Sohn, mein Mann und ich, wir gucken alle unterschiedliche Sachen. Wir haben alle unsere eigene kleine Maschine und da läuft der eigene Film drauf. Und das ist zum einen wahnsinnig toll, weil ich eben während der Fußball-WM nicht 4 Wochen lang Fußball gucken muss. Aber zum anderen sehen wir natürlich total andere kulturelle Systeme. Mein Sohn hört ganz viel Hip-Hop und Fußball. Das heißt, es ist sehr maskulin geprägte Kultur. Mein Mann guckt ganz viel Late-Night-Shows und amerikanische Comedy. Und ich gucke im Augenblick sehr viel koreanische romantische Dramen.
Ah, ja.
Das heißt, wofür man sich schämt, ist in diesen drei Systemen vollkommen unterschiedlich. Ja, es ist völlig anders. Und ich glaube halt, dass zum Beispiel so mit einem dicken Auto vorfahren und dicke Ketten und sowas tragen, das ist ja in der Welt des Hip-Hops überhaupt nicht schambehaft. Das ist ja im Gegenteil eine große Würde und Ehre und zeigt, wie cool man ist und wie viel Geld man hat. Und das wäre aber bestimmt für eine koreanische romantische Heldin vielleicht gar nicht so gern gesehen.
Stimmt, ja.
Und so kommt es, dass ich mich halt für was schäme, was mein Sohn völlig normal findet. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist in sehr vielen Bereichen so, ja, dass ich vielleicht mich auch politisch für Dinge schäme, die andere total in Ordnung finden.
Ja. Das stimmt, man fragt sich immer, aus welcher Parallelwelt Trump gesprungen ist mit seiner nicht vorhandenen Scham. Das trifft es ja total, was du gerade beschrieben hast. Es gibt auch Schamforscher, schreibst du, und sie wissen, Scham ist eine Master Emotion, stärker als Liebe und sogar Wut. Sie ist die Wächterin der Würde, sagst du, und erzählst auch, was die Hirnforschung zu Scham weiß. Was passiert da, wenn wir uns schämen? Oder in der Folge?
Das Interessante an der Scham ist, dass es ein Teil des Default-Setting ist. Also es passiert alles automatisch im Gehirn. Das kann man nicht beeinflussen. Und eigentlich sind wir gestresst. Eigentlich ist Scham im Gehirn purer Stress. Das ist die pure Angst zu sterben. Weil eben, und das hatten wir ja vorhin am Anfang des Gesprächs, weil eben so klar ist, dass man nicht überleben kann alleine. Und deswegen gehen im Grunde alle Alarmglocken im Gehirn an. Das heißt, es ist eine Reaktion, die du nicht beeinflussen kannst, die wirklich ganz tief ins Gehirn einprogrammiert ist und die sowohl den ganzen neuralen Bereich als auch den ganzen körperlichen Bereich betrifft. Das heißt, zum einen spürt man den Stress im Kopf, zum anderen wird man rot, man fängt an zu schwitzen. Also es ist sozusagen eine globale Reaktion, die komplett und einzigartig unangenehm ist. Man kann das messen, man kann das nachverfolgen. Also es ist tatsächlich auch eine physische Geschichte. Also es ist nicht nur was man irgendwie psychisch fühlt, sondern es ist tatsächlich ein körperlicher Ablauf.
Haben das eigentlich alle Säugetiere?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich habe eigentlich herausgefunden, dass Tiere keine Scham empfinden, was ich interessant fand, weil man ja früher dachte, dass wenn man die Katze, die Hauskatze mit dem Gesicht in ihre eigene Pipi macht, dass sie sich schämt und das dann nicht mehr macht. Da gibt es keine wissenschaftlichen Belege zu. Ich glaube aber, dass man vielleicht nicht ganz richtig oder noch nicht ganz richtig geguckt hat, weil wenn Scham eigentlich im Gehirn sowas wie Furcht und Stress auslöst, dann müssten Tiere das in irgendeiner Form ja auch fühlen.
Ja, ja. Wann und in welchem Alter ist weibliche Scham am größten? Kann man das sagen?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da Erhebungen drüber gibt, aber ich würde schon sagen, dass es in den Momenten von großer körperlicher Veränderung wahrscheinlich groß ist, weil sich die Scham eben so stark am Körper manifestiert. Das ist natürlich in der Pubertät, in und um die Schwangerschaft und dann in den Wechseljahren, später beim Älterwerden sowieso. Ich glaube, dass man eigentlich die Scham durchweg fühlt und sich vermutlich in gefestigteren Zeiten weniger schämt als in Zeiten der Unsicherheit. Aber ich glaube, dass diese Frage nach dem Körper eigentlich durchläuft sozusagen. Was ich ganz interessant fand, und das ist vielleicht auch ganz interessant im medizinischen Kontext, dass tatsächlich sehr viele Menschen Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen aufgrund von körperlicher Scham. Und zwar durchaus in jedem Alter, prozentual ein bisschen mehr Frauen als Männer. Aber auch Männer gehen wegen Scham nicht zu bestimmten Vorsorgeuntersuchungen. Und dann wird's teuer, wissen wir alle. Ich glaube, es werden in Deutschland etwa die Hälfte aller Vorsorgeangebote wahrgenommen. Wir würden würden Millionen und Abermillionen Euro sparen im Gesundheitswesen, wenn wir mehr Früherkennung machen würden. Und deswegen finde ich Scham letztendlich auch total politisch relevant, nicht nur für uns einzelne Frauen und Menschen, sondern tatsächlich für uns als Gemeinschaft. Weil würde man das anerkennen, würde man sich damit auseinandersetzen, da könnte man vielleicht an der Stelle ein bisschen Geld sparen. Das müssen wir im Gesundheitswesen, wissen wir ja alle.
Interessanterweise hast du ja von einer Forscherin geschrieben, die sagt, wir müssen die Schamkompetenz in die medizinische Arztausbildung integrieren. Also man sagt sich ja selber schon immer, wenn man denkt, oh, Zahnarzt, habe ich jetzt keine Lust, peinlich, schäme ich mich, da ist dann was, sieht er schlecht geputzt und so weiter. Dann sagt man sich, ist ein Arzt, der hat alles schon gesehen. Aber so ganz funktioniert's ja nicht. Glaubst du, dass Ärzte das lockerer sehen, als man denkt? Oder müsste man wirklich mehr Schamkompetenz noch in die Ausbildung bringen?
Also ich habe mit einer Freundin gesprochen, die Ärztin ist. Ich habe ja durch meine Arbeit mit den Wechseljahren auch so toll viele fantastische Ärztinnen kennengelernt. Und habe mit ihr über das Thema gesprochen. Und die guckte mich mit ganz großen Augen an und sagte, es war eine Gynäkologin. Und es ging konkret um den Günstuhl. Und konkret darum, wie schambehaftet das ist, gerade für eine junge Frau, ehrlich gesagt. Also ich empfinde es heute nicht mehr als so schambehaftet. Früher fand ich es furchtbar, mit breit ausgestreckten Beinen untenrum nackig mich vor ein anderes Gesicht zu setzen. Und dann guckte die mich an und sagte, was? Das ist schamhaft? Für mich ist das ja mein tägliches Arbeitsumfeld. Und dann erzählte sie halt, dass sie das als Kind schon faszinierend fand. Und habe ich gesagt, nee, das ist, man offenbart sein Innerstes vor euch. Und dann guckte sie mich an und machte sich wirklich Gedanken darüber und sagte, ja, das stimmt, hast recht, hat sie noch nie drüber nachgedacht. Aber und dann gibt's natürlich Ärztinnen wie Sheila DeLees, die wirklich auch in der Charme das die ganz große Kleinmacherei gerade für Frauen sehen, dass Frauen sich so immens schämen, dass sie es auch bei ihren Patientinnen sieht, für Dinge, die eigentlich nicht schambehaftet sein sollten, wie Schmerzen, wie auch bestimmte Formen von Vulvalippen, also wirklich Dinge, wo man eigentlich denkt, meine Güte, das ist doch wirklich gar nicht so wichtig und das wird dann zum Schamthema, die Art und Weise, wie Brüste geformt sind, die Art und Weise, wie Brustwarzen geformt sind, welche Farbe die haben und so weiter und so fort. Was da an Energie reingeht, an Scham, die wir ja eigentlich in wirklich tolle andere Sachen packen könnten, das ist schon faszinierend. Und das meine ich eben auch mit falscher Scham, ne? Während eben die Anstandsscham darauf achten, dass andere Leute sitzen können, dass man den Müll nicht hinterlässt, dass man auf andere Leute schaut. Das halte ich alles für immens wichtig sogar. Aber das braucht doch wirklich niemand, oder? Also ich glaube wirklich nicht, dass der Wert einer Person sich an der Form ihrer Vulvalippen misst.
Ja, ich glaube übrigens auch, dass diese Freundin von dir, kann es sein, dass sie das nur gesagt hat, um dir ein besseres Gefühl zu geben, dass Ärzte eben tatsächlich das alles so oft sehen, dass es gar nicht mehr schlimm ist. Das höre ich auch sehr oft. Aber wie du ja selber sagtest, du siehst den Leuten an, wenn sie sich schämen. Also eigentlich müsste ja ein Arzt schon merken, zieht sich jetzt ein bisschen verschämt aus, das ist jetzt unangenehm. Also, oder sie hat geschafft, das total auszublenden. Also das, ja, finde ich irgendwie interessant, dass sie das sagt.
Voll interessant. Ich kann mir das halt auch nicht vorstellen, aber ich bin eben, ich habe ja sehr viel Arztscham oder Ärztinnen-Scham auch erlebt in meinem Leben. Deswegen bin ich da, glaube ich, so ein bisschen in der falschen Perspektive. Ich bin mir auch ganz sicher, dass es viele Frauen und Menschen gibt, die damit gar keine Probleme haben. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr individuell. Wie gesagt, die eine schämt sich vielleicht für die Form ihrer Vulvalippen und der nächste oder die nächste für, eben in meinem Fall waren es die Zähne. Es ist ganz interessant, es gibt Listen, kann man einsehen, wofür sich Leute schämen. Da sind ganz banale Sachen drauf, für den Körpergeruch, für Dinge wie Läuse. Ganz großes Thema ist das Körpergewicht, die Art und Weise, wie die Füße aussehen. Also es ist wirklich lustig, fettige Haare, einfach gesehen werden, ehrlich gesagt. Also sie schämen sich fürs gesehen werden, so wie sie sind. Ja, wie man im Englischen so schön sagt, warts and all, also mit allen Warzen. Und das muss man ja auch erstmal aushalten können. Aber ich glaube wirklich, dass Ärztinnen und Ärzte in der Ausbildung so darauf trainiert werden, anatomisch zu denken, diagnostisch zu denken, dass diese Art und Weise des Befindens, wie geht es meiner Patientin oder meinem Patienten in diesem Moment, wo die Person in meinem Behandlungszimmer steht, ich glaube, das ist kein Thema. Und das ist, glaube ich, das, was die Louise Faulkner, die dänische Schamforscherin, die eben sagt, das müsste ins Medizinstudium, Schamkompetenz müsste ins Medizinstudium integriert werden. Das ist das, was sie meint. Das Miteinander, also das Soziale, nur das kurze Abchecken, genau das, was du sagst, die zieht sich jetzt aus und guckt dabei verschämt, dass man das mitnimmt. Ja. Und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einer Frau mit Behinderungen, die große Probleme damit hat, zur Gynäkologin zu gehen, weil sie aufgrund ihrer Behinderung inkontinent ist und dann bei einer gynäkologischen Untersuchung natürlich die Windel ausziehen muss und leckt, während sie zum Stuhl geht. Und sie meinte, sie würde sich so schämen. Und es gibt einfach auch sehr wenig Praxen, die sie deswegen nehmen, weil diese Patientin natürlich sehr viel Arbeit macht. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mich hat das sehr berührt, als sie mir das erzählt hat. Und dass es wirklich Ärztinnen und Ärzte gibt, die das gar nicht anerkennen, dass das ein Wahnsinnsakt, ein Kraftakt für die Patientin ist in diesem Fall. Und sie meinte, sie hätte eine Panikattacke gehabt, wäre vom Gynstuhl gefallen, dann hätte die Ärztin so zu ihr runtergeguckt und gesagt, brauchen Sie Hilfe? Und das ist natürlich einfach, das klingt so irre, aber ich glaube wirklich, dass diese Routine, und wenn wir beide uns jetzt als Journalistinnen vorstellen, wir haben so oft diese Art von Arbeit gemacht, diese Artikel redigieren, und dann stehst du halt neben einer jungen Kollegin, die vielleicht Praktikantin ist oder gerade von der Journalistenschule kommt, und dann sagst du vielleicht auch einen Satz, der zu harsch ist. Ja. Insofern kann ich es an der Stelle schon nachempfinden, weil es einfach so verrückt ist. Wieso siehst du das denn nicht? Ist doch klar, muss ein Punkt hin. Ja. Und ich glaube, in der gleichen Ungeduld und in der gleichen Form der, also ich nenne es jetzt mal unter uns beiden Fachidiotie, es geht nicht nur um Punkte im Journalismus und es geht nicht nur um Anatomie in der Medizin, da würde ich gerne ansetzen im Sinne von der Forscherin Louise Faulkner.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie diese arme Frau beim Arzt schon anruft und sagt, meine Kondition ist besonders, ich bräuchte dies und das und dann gleich abgelehnt wird. Also man fühlt wirklich mit, wie du sagtest, dieses Fremdschämen ist bei dem Fall echt extrem. Und wo du sagtest, es geht um gesehen werden, das ist natürlich klar, dass dann Frauen sich besonders schämen, weil es wird ja immer ihr Körper gesehen, mehr noch als der männliche Körper. Und du sagst sogar, Scham macht uns ja zu jemandem, wir werden jemand anders. Du schreibst, was mein Gegenüber in mir sah, wurde ich. Da geht es um das falsche Selbst. Also du hast dich total angepasst. Denkst du, das machen die jungen Frauen heute auch noch so oder stehen die da irgendwie drüber? Sind das nur wir, Generation Golf?
Ich glaube, dass das auf eine Art und Weise was sehr Menschliches ist. Man möchte ja geliebt werden und lieb gehabt werden. Ich glaube, dass die jungen Frauen heute anders mit Perfektion kämpfen als wir. Ich glaube, dass wir uns halt nochmal anders beweisen mussten. Ich glaube, dass aber diese Idee davon, dass man perfekt aussehen muss, dass die heute vielleicht sogar rigoroser ist als zu unseren Zeiten. Also ich glaube, ich habe mit 14 nicht über Skincare-Routinen nachgedacht. Ich wusste auch noch gar nichts über Schönheitsoperationen. Das war ja damals ein bisschen Haar hat, die sich die Nase machen lassen. War ja auch verpönt, ehrlich gesagt. Ja. Man war ja so ein bisschen stärker auf diese sogenannte natürliche, gerade in Deutschland war alles sehr natürlich und bloß nicht zu viel Schminke und rote Lippen waren ganz verpönt bei Jungs und so weiter. Ich glaube, das hat sich schon verändert. Und ich glaube, dieser Versuch, Perfektion anzustreben, der ist heute groß. Und ich wusste halt so wenig, ob ich als Miriam, die quasi hier jetzt vor dir sitzt, ausreicht oder ob es da Dinge gibt, für die ich mich schämen musste, für mein asiatisches Gesicht oder dafür, dass ich nicht wusste, wie ich mich in bestimmten Kreisen verhalten sollte. Und habe dann einfach, wie gesagt, sehr genau hingeschaut, was macht der andere oder die andere und das dann kopiert. Und das kann man, glaube ich, eine ganze Weile lang ziemlich gut machen. Genauso wie man, glaube ich, eine ganze Weile ziemlich gut Skincare-Routine machen kann und ganz gesund essen und so weiter. Und irgendwann stellst du aber fest, das ist halt nur ein Teil von dir. Ja? Und irgendein anderer Teil von dir, der will was ganz anderes. Der will irgendwie atmen und will Torten essen oder will irgendwie morgens nicht aufstehen und all diese Dinge. Und das ist menschlich, weil man eben nicht jeden Tag gleich performen kann. Und in der Psychologie nennt man das Maskieren. Und ein ganz toller amerikanischer Psychoanalytiker namens Donald Winnicott hat das falsche Selbst genannt. Es gibt das echte Selbst, das hoffentlich mehr oder weniger heute vor dir sitzt. Und dann gibt es natürlich das falsche Selbst, dass ich über sehr, sehr weite Teile meiner 20er nach außen gekehrt habe, weil ich einfach dachte, dass dieses echte Selbst nicht gut genug ist. Mhm. Und ich glaube, dieses Phänomen, dass man denkt, man sei nicht gut genug und warum auch immer, weil die Nase einen Höcker hat oder weil man 5 Kilo zu viel drauf hat oder weil man die eine Fremdsprache doch nicht gelernt hat. Ich glaube, das hat jeder, ehrlich gesagt. Und das ist so schade, weil das macht einen doch so schön menschlich, dass man eben nicht alles kann.
Ja, du schreibst auch, die Scham wurde dir buchstäblich in die Wiege gelegt. Man muss dann wirklich schlucken, wenn man weiterliest. Du formulierst das so nebenbei, was passiert ist. Erklär das doch bitte nochmal kurz.
Ich bin, das hattest du ja eingehend gesagt, 1977 in Südkorea geboren und bin dort, und das ist ja das Interessante, man weiß da gar nichts drüber. Man weiß, dass Südkorea sehr, sehr arm war in den 70er Jahren und dass es eine große Welle der Modernisierung und Industrialisierung gab, wo sehr viele gerade jugendliche Frauen in Fabriken arbeiteten. Die waren vorher auf dem Land und haben im landwirtschaftlichen Sektor gearbeitet und der Diktator von Südkorea damals, der gerne industrialisieren wollte, der hat die in die Städte geholt und hat die in Fabriken arbeiten lassen. Da waren sie dann weg von ihren Familien. Konfuzianische Familienstrukturen sind ziemlich strikt. Da darf man irgendwie nichts machen als Mädchen, sich mit anderen Jungs treffen, das ist schwer verboten. Und da ist ja immer jemand, der guckt. Und das war dann halt in den Städten gar nicht mehr so. Ja. Und gleichzeitig war es immer noch wahnsinnig verpönt, unverheiratet, schwanger zu werden, durfte dann nicht mehr arbeiten, das ist unheimlich stigmatisiert. Und deswegen gab es einfach, zumindest ist das der eine Teil der Geschichte, sehr viele ausgesetzte Kinder. Und mein dokumentiertes Leben fing an im Juli 1977, da wurde ich gefunden an einer Straßenkreuzung. Und dann bin ich im November des gleichen Jahres nach Deutschland adoptiert worden, bin in Osnabrück aufgewachsen. Und man ist halt immer davon ausgegangen, dass die eigene Mutter einen nicht behalten konnte, weil sie zu arm war. Und das ist natürlich irgendwie beschämend, weil wir natürlich gerade, du musst dir auch vorstellen, das Mutterbild, mit dem ich aufgewachsen bin, meine eigene Mutter war eine westdeutsche Hausfrau, die auch immer wieder betonte, dass es ganz wichtig ist für Kinder, dass sie von der Mutter betreut werden. Und bloß keine Ganztagsschule, keine Fremdbetreuung. All diese Dinge waren wahnsinnig traurig für die Kinder. Und es ist natürlich wirklich seltsam, wenn man sich überlegt, was war denn mit mir los, dass meine eigene Mutter mich nicht hat haben wollen? Und diese Erzählung der Armut, wird heute in Frage gestellt. Man weiß nicht, ob das wirklich so war. Es gibt, wie gesagt, keine Aufzeichnung. Ich war auch selber da und habe geschaut, ob es irgendwas gibt. Und es gibt es einfach nicht. Und dieses Gefühl dessen, dass irgendwas mit mir total grundsätzlich und fundamental falsch ist, hat mich einfach begleitet. Und ich erinnere mich an so Geschichten in meiner Kindheit, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass sich so der Boden öffnete und ich nicht wusste, was ich tun sollte, habe das natürlich nie als Scham wirklich identifizieren können. Das Interessante, und das schließt sich so ein bisschen mit deiner Frage zur Hirnforschung, dieses Gefühl der Scham und der Panik ist so stark, dass es sich tatsächlich in der Erinnerung einbrennt. Das prägt uns sehr, wofür wir uns als Kinder, als kleinste Kinder schämen. Das ist dann so, als würde man das so vermeiden, ne? So da rumslalommen, wo es so richtig unangenehm wird. Und das macht sehr viel von dem aus, wie man sich später benimmt. Und ich habe das, wie gesagt, alles überhaupt nicht so sehen können. Außer als ich dann anfing zu pubertieren, wo dann plötzlich so kleine Sprüche, ne? Du hast aber ein ganz schönes Wämsken, sagte eine Freundin. Ich war ganz dünn, wenn ich mir die Fotos heute einwecke. Weiß der Gulli, warum die das gesagt hat? Das will ich nie vergessen. Es war gestern großer Aufmacher in der Bild-Zeitung. Die Sätze, die uns das Verhältnis zu unserem Körper haben, in Frage stellen lassen, das sind immer solche Sätze, immer sowas. Deine Brille ist zu dick, du bist zu dick, genau. Klein, ja. Ganz, ganz, ganz kleine Sachen. Ja. Und das schleppt man sein ganzes Leben wie so einen Sack mit sich rum und es wird einfach ein wahnsinnig großes Thema der Scham. Und ich weiß nicht, man wird ja auch beim Arzt ganz oft gefragt, gibt es denn irgendwelche Erkrankungen in der Familie? Und ich muss dann jedes Mal sagen, das weiß ich nicht. Wieso denn nicht? Naja, ich bin ausgesetzt. Mhm. Ach so, ja. Und das ist halt jedes Mal, du kommst halt nicht darum, je weiter die Medizin fortschreitet, desto mehr muss ich erklären, warum ich nichts darüber weiß. Und da gibt es immer wieder so einen kleinen Wischer. Und mittlerweile weiß ich halt, dass das die Scham ist. Und ich sehe sie dann so vor mir, die berühmte Eidos. Und mittlerweile kann ich sagen, ja, schon klar, jetzt geh mal wieder weg. Vielen Dank.
Man sieht's vor sich, wie du sie wegwischst. Also diese Herkunftsscham, du hast ja übrigens verschiedene Bereiche, die du auch beleuchtest, Körperscham, Finanzen gibt's auch noch, die begleitete dich und du hast mit Perfektion reagiert, also du wolltest perfekt sein. Ist das typisch für viele Frauen, das so zu kompensieren?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das was ist, was Menschen prägt, aber insbesondere Frauen, weil natürlich diese Erzählung, dass Frauen perfekt sein müssen, müssen alles können, ne, das erkennt man ja, ne, müssen irgendwie super im Bett sein und gleichzeitig Karriere machen, eine ganz tolle Mutter, Kuchen backen und so weiter. Das ist ja auch absurd, wenn man, also verrückte Vorstellung. Aber ich glaube, dass gerade, und ich bin immer sehr, sehr ehrgeizig gewesen, der Ehrgeiz, vielleicht schafft man es ja doch. Vielleicht bin ich einfach die Erste, die es hinkriegt, die einfach alles hinkriegt. Hat mich irgendwie im Hinterkopf nie losgelassen. Und wenn ich nur ganz hart arbeite, ne, so wie bei Germany's Next Topmodel, ich muss ganz doll wollen, ganz doll. Und ich wollte es immer ganz doll. Aber auch das musste ich natürlich lernen, dass solange man sich für was schämt, kann man es wollen und wollen und wollen und es geht eben doch nicht, weil die Scham einen wunderbar klein hält und zurückhält, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube halt, dass es für Frauen immer noch dieses Gefühl von Minderwertigkeit gibt und ich bin sehr christlich aufgewachsen und da ist natürlich die Erzählung, dass Eva, also die erste Frau aus der Rippe des Adam, des ersten Mannes geformt wurde, ist ja die Hierarchie im Grunde ganz klar gesetzt, wer zuerst kam und wer die Keule in der Hand hat. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, Minderwertigkeit und irgendwie die Zweite zu sein und irgendwie nicht richtig zu sein, tatsächlich bei Frauen eine andere Bedeutung hat. Und da sind wir auch wieder bei Freud und seiner exquisit weiblichen Eigenschaft, was natürlich Quatsch ist. Aber ich glaube, dass Frauen sich das anziehen und angezogen haben. Und wie gesagt, wenn wir nochmal darüber nachdenken, dass es die Keuschheit war, Keuschheit, die der größte oder die nicht vorhandene, der größte Grund zur Scham war, das ist so eng mit dem Körper verbunden. Ja. Das heißt, wenn der Mann so viel Würde und Stolz aus ganz vielen Goldsäcken ziehen kann, die kann man ja, die kommen und gehen sozusagen, aber die Keuschheit, die liegt ja quasi im eigenen Körper und da muss man natürlich perfekt sein. Und jetzt kommt auch noch das, jetzt wird man älter und dann kann man ja gar nicht mehr perfekt funktionieren. Dann stehe ich morgens auf und habe die Hälfte vergessen. Konnte früher so gut schnell und viel arbeiten, weil ich wirklich gute Erinnerungsvermögen hatte. Das wird jeden Tag schwächer. Und das muss man ja auch erstmal für sich akzeptieren. Und da sind wir wieder beim falschen Selbst, ne? Winnicott, das falsche Selbst, das perfekt ist, das alles kann und das auch sagt, geh weg, du echtes Selbst, du Minderwertiges. Das ist halt auf die Dauer unfassbar anstrengend. Ja. Das kostet so viel Energie.
Du hast für diese Frau in uns drin, diese verschämte Seite, einen tollen Begriff gefunden, die Veilchenfrau. Und erzählst, machst das auch in deiner Jugend fest, in der Kindheit. Damals gab es ja diese Poesiealben, ich kenne es auch noch. Und ich kenne auch die Sprüche, die da drin stehen. Sei sittsam wie das Veilchen im Moose und nicht wie die Rose, die bewundert und stolz will sein. So. Ist dieser Begriff, lag der für dich auf der Hand?
Der lag ein bisschen auf der Hand. Mein Poesiealbum hat mich total gestresst, nicht nur meins, sondern alle, weil ich nicht schön schreiben kann. Ich kann gut schreiben, aber nicht schön schreiben. Und habe mich wahnsinnig geschämt dafür. Meine Mutter war das, die hat sich sehr für mich fremd geschämt und meine schmierige Handschrift. Und es war ein Wahnsinnswettbewerb unter Mädchen in der Grundschule. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Das ist ganz fein sein musste, ne? Dass man ja nicht, also mit Bleistift vorschreiben, dann wegradieren und so weiter und so fort. Das ist ein unglaubliches Statusdenken, muss man mal sagen, ja, wie gut du das eben machst. Und dann, ich habe ehrlich gesagt über diese Sprüche gar nicht nachgedacht, weil ich so beschäftigt damit war, mich für meine Kleckschrift zu schämen, die ja so unweiblich war. Und dann kam mir das irgendwann so, ja klar, wenn du sei wieder das Veilchen im Moose, fügsam, jetzt komme ich selber nicht mehr drauf. Sittsam, gehorsam und rein.
Sittsam, bescheiden.
Bescheiden und rein. Vielen Dank. Und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. So, jetzt machen wir es einmal richtig. Sei wie das Veilchen im Moose. Sittsam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Und das ist natürlich ganz klar. Ganz klar, wo der Hammer hängt. Also wenn du nett bist und lieb und zurückhaltend, dann ist man richtig, wenn man eitel und zu schön sein will, dann ist man wie die Rose und hat am Ende auch noch Dornen. Und das hat, glaube ich, nicht nur mich, sondern wirklich sehr viele Frauen meiner Generation geprägt. Ich erinnere mich daran, dass körperbetonte Kleidung war in Osnabrück noch echt verpönt bei vielen Mädchen. Sollte einfach nicht zu auffällig sein. Die Jungs sagten das auch immer, sie wollen so kleine, liebe, kompakte Mädchen. Und ich wusste gar nicht, wo ich da reinfalle, so als asiatisches Mädchen. Ich wusste überhaupt nicht, wo da ein Klischee liegt, ja, außer dass es irgendwas Streberhaftes hat und was irgendwie Unerotisches. Interessanterweise, obwohl ja auf der anderen Seite asiatische Frauen hypererotisiert werden.
Ja.
Aber ich wusste es halt nicht. Und das hat mich so ein bisschen, hat mich nie verlassen. Und irgendwann dachte ich so, und das war vermutlich auch auf einer Wechseljahresveranstaltung, dachte so, wie viel Energie hätten denn bitte all diese Frauen, wenn sie sich nicht so klein machen würden, wenn sie nicht gefügsame Fältchenfrauen wären, die sich schämen, sobald sie den Mund aufmachen, weil es könnte ja auch falsch sein, ja, was sie sagen. Mhm. Und so kam ich da drauf. Und letztendlich ist es ja auch so, und auch das würde ich mal unterstellen, dass viele funktionierende Fältchenfrauen natürlich auch wahnsinnig praktisch sind für Männer. Die machen einfach alles zu Hause, die mucken nicht auf, die fordern nichts. Und weiß nicht, wie das bei dir im Freundeskreis ist, aber so in den Mit-40ern gibt es ja manchmal so eine Scheidungswelle. Und dann wundert man sich, dass die eigentlich ja so selbstbestimmten Frauen im eigenen Umfeld nicht in den Eigentumsurkunden ihrer eigenen Wohnungen und Häusern stehen und so weiter.
Stimmt, ja.
Und das finde ich ein bisschen insane, ehrlich gesagt. Weil selbst den Raum haben wir uns nicht getraut einzunehmen. Und ja, das sollte man lernen. Oder sollten wir lernen als Frauen, finde ich.
Ja, das ist interessant, wie tief das geht, ne? Und heute ist ja eher das Bild, wenn ich jetzt an Heidi Klum denke, die stolze Rose, das ist ja eigentlich das, was jetzt alle sein wollen. Dieses, guckt mich an, ich bin jemand. Auf Social Media, jeder hat seinen Account, jeder stellt was dar. Also das ist ja total das Gegenteil, wo wir gerade sind. Ich frage mich, erziehst du dein Kind nach diesem Buch anders? Es ist natürlich ein Junge, aber vielleicht trotzdem, gerade weil es ein Junge ist.
Ich habe bei meinem Sohn von Anfang an ziemlich darauf geachtet, dass ich ihm möglichst wenig auferlege, was quasi von mir kommt. Gerade weil er ein Junge ist, würde ich ihn immer damit erziehen wollen, dass Gefühle fühlen, Schwächen haben, nicht wissen, was man tut, dass das völlig normal ist und dass es keinen Grund gibt, sich dafür zu schämen. Ich glaube, es ist einfach, für mich war das Buch total wichtig, weil ich wirklich ein paar Sachen darin aufgeschrieben habe, für die ich mich sehr geschämt habe. Und es war so ein bisschen die Herausforderung, was passiert eigentlich, wenn ich die Dinge, für die ich mich am meisten schäme, mal in ein Buch schreibe? Und das, die gereizte Frau war insofern da nochmal ein bisschen anders, weil die Wechseljahre ja dann doch ein, sagen wir, sehr langer Ausnahmezustand sind. Aber da gab es ja, oder gibt es ja immer noch die Hoffnung, dass sich das wieder ändert. Und das ist natürlich bei diesen tiefsitzenden Schamthemen nicht so. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Annette, ich bin total, es geht mir so viel besser. Und das, was ich wirklich, ich habe das zwei Leuten erzählt, wofür ich mich am allermeisten geschämt habe, von allem, was in diesem Buch steht, ist der Anfang. Und das ist das Banalste von allem. Und zwar geht es darum, dass ich in einer Jugendfreizeit war und morgens aufwachte und die populären Mädchen über mich tuschelten und sagten, die Miriam Stein, die schnarcht. Und das war so schlimm. Und wie gesagt, ich habe das vor 2 Jahren meiner guten Freundin erzählt und habe geweint dabei. Vor Scham, weil die Vorstellung, ein braves, hübsches Mädchen, eine Veilchenfrau, die schnarcht nicht, sondern die liegt da wie Dornröschen auf dem Rosenbett und sieht selbst schlafend noch total süß aus. Aber wenn man irgendwie mit offenem Mund schnarcht, das ist total unweiblich. Das hat mich so tief getroffen in meiner Weiblichkeit. Und es ist echt absurd, ne? Wenn ich das jetzt dir erzähle oder auch meiner Lektorin erzähle, die kann das überhaupt nicht glauben, ja. Aber das war das, was ich niemandem erzählt habe. Und ich bin als junge Frau wirklich, und übrigens rückblickend, Gott sei Dank, also die Kettensäge in meiner Brust hat mich gerettet vor wirklich ganz schlimmen Situationen, weil ich einfach mit niemandem nach Hause gehen wollte. Weil ich dachte, oh Gott, dann merkt der ja, dass ich schnarche. Ja. Und was passiert, wenn man sowas aufschreibt? Und wenn das alle wissen, wenn man in der Bunte Podcast erzählt, dass man schnarcht, was passiert dann eigentlich mit mir? Und ich kann dir eins sagen, es passiert gar nichts.
Ja, es ist wie so ein Highschool-Film, den wir alle vor uns sehen. Und wir wissen, ja, so fühlt sich das an. Aber letztlich, 30 Jahre später, ist es wurscht. Gut, in deinem Fall nicht mehr, jetzt vielleicht schon. Aber es passiert nichts, genau.
Also ich würde es auch allen Hörerinnen einmal wünschen, erzählt mal irgendwie eurer besten Freundin das, wofür ihr euch am allermeisten schämt. Und ich wette, es ist so eine Geschichte. Ich wette, es ist so eine, du hast ja ein ganz schönes Wämskin, deine Brille ist zu dick und du schnarchst. Ja.
Ja.
Und es ist gut, das mal auszuspucken. Und ich glaube halt, mein Sohn ist jetzt ein Jugendlicher, der hat tausende Schamthemen und keine davon möchte ich jetzt öffentlich besprechen. Aber ich versuche ihm halt zu sagen, dass er sich für sich als Mensch nicht schämen muss. Wirklich nicht.
Mhm.
Und
ja.
Er ist eben so, wie er ist. Und wenn er schlecht drauf ist oder wenn er faul ist, mal einen Tag, oder dann ist das halt so. Ja, und er wird so wie ich und so wie sein Vater und alle anderen Menschen nicht jeden Tag gleich gut performen können wie an anderen. Ja. Ich glaube, das ist für mich schon ganz doll, dieser Druck, weil ich ja irgendwie dieses Defizit hatte mit, ich weiß nicht, wer die Eltern sind und dann sehe ich auch noch so komisch aus und so. Das ganz hart arbeiten, ne? Dafür unbedingt alles wettmachen und arbeiten. Und aber auch lustigerweise sehr feilchenfrau-mäßig. Ich habe das nie verkauft, meine Arbeit, sondern immer gedacht, das sehen die ja dann. Das sieht natürlich niemand.
Ja.
Ja. Das kriegen die dann ja mit, dass ich so viel mache. Und dann steht halt die nächste Rosenperson neben dir und sagt, ach, guck mal, was ich alles gemacht habe. Und dann sieht man so, oh, ich habe das doch auch. Und dann kommt natürlich auch so viel Bitterkeit hoch. Wieso sieht das denn keiner? Ich mache und tue, ne? Wieso sehen die denn? Jeden Tag koche ich denen Essen. Wieso bedanken die? Das sind so. Ich glaube halt, dass es... ich wollte eine Rose sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es heute sein möchte. Ich stelle fest, wir reden so viel über sehen und gesehen werden. Frauen in der zweiten Lebenshälfte müssen gesehen werden. Ja, sie müssen anerkannt werden. Ich möchte gar nicht jeden Tag gesehen werden. Ich halte das gar nicht immer aus.
Ja.
Ehrlich gesagt, ja. Ich kann nicht jeden Tag betrachtet und angeguckt werden. Eine liebe Freundin von mir sagte die Tage, die eine, wie ich finde, wunderschöne Frau ist und sagte, ja, nee, also wenn ich mich nicht gut finde, dann gucke ich manchmal einfach tagelang nicht in den Spiegel. Ja, es ist ja bei jedem Menschen so. Und es ist, ich habe für mich halt festgestellt, ich würde wahrscheinlich als Rose nicht so taugen. Nicht nur, weil ich nicht so rosenhaft aussehe, sondern weil ich eben es auch nicht so gut aushalte. Und deswegen habe ich halt gedacht, ich gucke mir das Veilchen nochmal an und vielleicht ist das Veilchen ja auch gar nicht so übel. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas am Veilchen, was irgendwie ganz gut ist.
Ja. Wir werden durch dein Buch zur unverschämten Frau wenigstens etwas, vielleicht auch durchs Alter, weil wir Dinge dann schon entspannter sehen. Aber ich fand auch interessant, dass du schreibst, der andere Blick auf sich selbst, und zwar damals, als man sich so geschämt hat, ist total erhellend. Du hast eine Freundin aus Kindertagen getroffen und die erinnerte sich an eine ganz andere Miriam. Das fand ich interessant. Also deine Wahrnehmung war so ein bisschen, ja, anders, verschämt halt, als die von anderen auf dich.
Ja, das ist ja das Absurde überhaupt am ganzen neuralen System, dass wir uns viel eher an das Negative erinnern als das Positive. Auch das sind Überlebensmechanismen, weil man natürlich wissen muss, wo Gefahr lauert. Wenn das Wollnashorn dir eine langt, dann ist es besser, wenn du dich daran erinnerst, weil du das nächste Mal dann wegläufst, ne? Fight oder Flight. Aber die schönen Sachen, die großen Momente, wo man Spaß hatte, wo man es gut hatte, an die erinnert man sich mitunter viel seltener. Die müssen schon sehr groß sein, damit die auf die Art und Weise gespeichert werden. Und das ist so ein bisschen, da ist man fast Opfer des eigenen Überlebensinstinkts. Aber ja, genau so war es. Dass natürlich diese Erinnerung an die verschämte Jugendliche, der alles peinlich war, die nichts mehr gemacht hat, weil es so alles so unangenehm war, das stimmte dann nur halb. Also die Geschichte des eigenen Lebens erzählt man sich selber. Und das ist ja das, es gibt heute Neurobiologen, die sagen, dass jedes Mal, wenn man eine Erinnerung abruft, erzählt man sie sich ganz leicht anders, basierend auf Laune, Setting, Kontext und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich es so interessant, eben diese alte Freundin zu treffen, die mich eben zu genau dieser Zeit kannte, als ich beim Schnarchen entdeckt wurde. Und die erinnerte sich an eine durchaus zurückhaltende, ich glaube, ich bin einfach nicht so extrovertiert, an eine zurückhaltende, aber eben kluge und ehrgeizige und lustige Person. Und das fand ich ganz gut, weil ich irgendwie dachte, vielleicht habe ich es mir auch falsch eingebläut. Vielleicht hat Eidos, meine eigene Eidos, mir einfach auch nicht ganz die Wahrheit erzählt. Ich will damit gar nicht sagen, dass sie gelogen hat oder dass ich mir was Falsches erzähle, sondern man kann es ein bisschen anders framen, wie wir heute im Journalismus sagen. Und dann sieht es ein bisschen anders aus. Und dazu gibt es ganz interessante, auch ebenfalls neurobiologische Erkenntnisse, das ist so dieses, was die großen Psychologen in den 60ern dachten, nämlich, dass man so Urgefühle hat, Urscham. Urscham, Urliebe, Uralles und dass das gar nicht unbedingt der Fall ist, weil woher soll man es denn haben? Und sie sagt halt eher, dass diese physischen Reaktionen, die man auf Panik hat, ne, wie rot werden, wie schwitzen, das kann auch was ganz anderes heißen. Und dass man sich das so ein bisschen auch selber erzählen kann. Das heißt, wenn ich so diese Scham spüre, ne, wenn es so rot wird und ich kriege dann ganz schwitzige Hände, ich habe früher wahnsinnig angefangen zu zittern, das kann vielleicht was ganz anderes heißen. Und vielleicht kann man das sogar positiv besetzen. Vielleicht ist das die Energie, die ich habe, ja, die in mir hochkommt. Ja. Und das fand ich total schön. Also letztendlich, man ist dieser Scham gar nicht so ausgeliefert, wie man denkt.
Noch eine andere Frau, die ich ja eingangs erwähnt habe, gibt es Gisèle Pélicot, die den Spruch geprägt hat, die Scham muss die Seite wechseln. Meinst du, das hat uns verändert, dieser Auftritt von ihr, diese Wahrnehmung?
Der Auftritt von Gisèle Pélicot hat uns total verändert, weil sie die Scham benannt hat. Sie hat gesagt, ja, es gibt Scham und es ist ein Problem. Es ist ein geschlechtsspezifisches Problem. Ich würde es für die Alltagsscham, weil das, was Gisèle Pélicot widerfahren ist, ist in dieser Form oder überhaupt sexualisierte Gewalt ein Sonderthema. Es passiert vielen Frauen und Menschen. Aber was ich in der unverschämten Frau beschreibe, ist Alltagsscham. Und die wirklich jede Frau oder jeder Mensch kennt, unabhängig von so traumatischen Erfahrungen wie sexualisierter Gewalt oder geschlechtsspezifischer Gewalt. Und die finde ich, da, in dem Fall würde ich sagen, die Scham muss nicht die Seite wechseln, sondern sie muss sich besser verteilen. Und weil natürlich nützt es uns gar nicht, unsere weibliche Alltagsscham irgendwie auf die Männer zu schmeißen. Die schämen sich auch und dann wird's wieder, ne, wir wissen ja jetzt, dass Männer mitunter aggressiv reagieren, dann kriegt man sie zurückgepfeffert und es ändert sich gar nichts. Ich glaube, es sollte sich besser verteilen. Und deswegen habe ich, genau wie du sagst, diese Scham-Inventur gemacht. Ich habe mir diese Schampunkte in meinem Leben angeguckt. Körperscham, Geldscham, Herkunftsscham, Essensscham und habe mir überlegt, und Anstandsscham, was davon kann bleiben und was kann weg. So wie Carrie Bradshaw bei Sex in the City ihren Kleiderschrank ausgemistet hat. Stays and goes. Und das war so für mich ein ganz gutes Momentum, eben zu mir das alles nochmal anzuschauen. Was genau beschämt dich denn so daran? Und was genau bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft? Warum hieß es denn immer, Frauen können nicht mit Geld umgehen? Oder es ist schamhaft für Frauen, sich überhaupt mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Wir haben immer noch einen massiven Gender Pay Gap in Deutschland, ja. Und es ist wirklich schwierig. Und ich kann dir genau sagen, es hat eine Journalistin hat mal gesagt, wenn man sich nicht schämt für das Honorar, was man einfordert oder das Gehalt, was man fordert, dann ist es zu wenig. Und auch das ist was ich lernen musste. Ich wollte ja immer meine Arbeit umsonst geben, weil ich ja so froh war, dass ich diese Chance bekommen hatte und war so irre dankbar dafür. Also ich wäre kein Fall für ein Dankbarkeitstagebuch. Und dann auch noch Geld, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das sind so Dinge, die ja immer mit Wert zu tun haben. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, inwiefern sich dein Wert an der Form deiner Vulvalippe misst oder inwiefern sich der Wert daran misst, dass es einem peinlich ist, ein Honorar einzufordern. Ja. Mhm. Und ich glaube, diese Wertbemessung, die ist bei Frauen nochmal ganz anders als bei Männern. Und dann habe ich mir das angeschaut, diese Scham, und habe gedacht, die muss einfach weg. Die kann nicht bei mir bleiben. Genauso wie eben die Scham dafür, wie ich geboren wurde, wie ich ins Leben kam. Dafür kann ich mich nicht schämen. Und da geht es wirklich nicht nur um Adoptierte. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch noch das Wort Nachkömmling aus unserer Generation. Das dann
ja, ja.
Irgendwie, das war auch so komisch schambesetzt. Ah, jetzt kriegt die alte Mutter noch mal ein Kind. So nach dem Motto, boah, da hat er sie aber noch mal rangenommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wirklich viele Mütter in der Generation, die dann mit 19, 20, 21 das älteste Kind bekommen haben, die heiraten mussten aufgrund dieser Schwangerschaft und die dann ihren Kindern lebenslang erzählt haben, wegen dir bin ich dick geworden, wegen dir musste ich diesen fürchterlichen Mann heiraten. Das sind natürlich ähnliche Fälle, dass man das Gefühl von Anfang an das Gefühl hat, irgendwas ist mit mir grundsätzlich falsch.
Ja.
Und das braucht kein Mensch, echt nicht, wirklich nicht.
Das ist ein super Schlusssatz und ein tolles Bild, wie man seine Kleider hochhängt, hält und aussortiert. Sollten wir, glaube ich, alle machen. Danke für das intensive Gespräch. Es war eine riesige Bandbreite. Wir haben total viel gestreift von, ja, weiß ich nicht, wo wir anfingen, wo wir geendet haben. Ich fand es sehr nachdenklich machend und auch kämpferisch machend. Vielen Dank, Miriam.
Sehr gerne. Nochmal danke für die Einladung.
Und ich hoffe, euch ging es auch so, liebe Hörerinnen. In Miriams Buch findet ihr noch viele weitere inspirierende Gedanken und auch in unseren nächsten Gesprächen kommen tolle, kluge, berührende Frauen zu Wort. Ich freue mich, wenn ihr abonniert und wieder reinhört.